9.11.2011, 10.39 Uhr. Erstmals im Auge des Drehkopfs der Maschine das in der Bleiabschirmung von beweglichen Lamellen gebildete Loch gesehen, in dem ich die mir vom MRT genau bekannte Form meines Rezidivs erkenne. Während die Kanone um den Kopf herumwandert, höre ich, formen die Bleilamellen den zum dreidimensionalen Rezidivgebilde immer genau passenden Umriss plus Sicherheitssaum von einigen Millimetern, Abweichung maximal 0,7 Millimeter. Alles erfunden und konstruiert von einem Tier, das vor noch nicht langer Zeit damit beschäftigt war, Neandertalern mit Keulen die Schädel zu zertrümmern. 11.30 Uhr. Hinter dem Hochnebel die Sonne, eher ein Mond. Ausreichend kalt, dass ich meine Lieblingsbank auf dem Invalidenfriedhof unbesetzt finde. Einige Laubzusammenhaker, einige Tote, ein Polizeiboot, das den Kanal hinunterfährt. 10.11.2011, 14.38 Uhr. Mir fiel dazu ein, die Medien sind der Stammtisch der Nation. Zu dem Atheisten fiel mir ein, er hat keine Ahnung. Wer sagt, es gebe Gott nicht und nicht dazu sagen kann, dass Gott fehlt und wie er fehlt, der hat keine Ahnung. Walser in der FAZ. Ich weiß nicht, warum der Mann mich immer so strapaziert. Nie ein Buch von ihm gelesen, aber jedes Interview eine Riesenstrapaze. Wenn ich von einem Atheisten und sei es von einem Bekennenden höre, dass es Gott nicht gebe, fällt mir ein, aber er fehlt. Mir. Über Gräber vorwärts, ruft von Segt von hinten mit einer Handvoll Dreck im Mund. Und statt der siebenjährigen Elisabeth von Kotulinski, 1767 bis 1774, die sich selbst nicht äußern will, spricht der Stein: Ein Kind guter Hoffnung. Ihre Seele gefiel Gott wohl. Darum eilte er mit ihr aus diesem bösen Leben und versetzte sie frühzeitig in die ewige Freude und Seligkeit. C. sucht immer noch und immer wieder nach einer Wohnung für mich. 5. Stock, hell, Laminat, 2 bis 3 Zimmer, Dachterrasse. Toll, wenn man plötzlich Geld hat. Und deprimierend, was soll ich mit einer Terrasse? Es kommt kein Sommer mehr. Dazu die Formalitäten, der Bürokratiequatsch, die verlorenen Tage. Hier in meinem Hinterhofloch weiß ich wenigstens, wo alles ist. Sogar die Dusche funktioniert jetzt. 12.11.2011, 20.05 Uhr. Dass die Kunst, Rezensionen ohne Inhaltsangabe zu schreiben, so gut wie ausgestorben ist, dass alle Plotpoints mehr oder weniger kleinkariert der Reihe nach aufgelistet werden müssen, geschenkt. Aber dass es jemand schafft, den MacGuffin im ersten Satz zu verraten, Wahnsinn. Im ersten Satz, Hut ab, Respekt. Auf der letzten Buchmesse, auf der ich war, kam ein Radio in Form zweier Frauen auf mich zu. Ihr erster Satz war, sie hätten das Buch nicht gelesen, und ihr zweiter, ob ich für die Hörer eine kurze Inhaltsangabe einsprechen könne. Als ich erklärte, Inhalt habe mich nie interessiert, guckten sie, als hätte ich versucht, ihr Auto mit Wasser zu betanken. Fatalerweise hat sich das Feuilleton dieser Form, nennen wir es besser Literaturbesprechung, denn Literaturkritik findet ja kaum noch statt, stilistisch und personell weitgehend angepasst. Man hat sich in den Redaktionen für eine Inflation von Starporträts in farbigen Bildern, eine Deflation von Kritik und die Renaissance des Adjektivs entschieden. Man schreibt nicht ausgehend von Problemstellungen, sondern von Themen und Persönlichkeiten oder ganz schlicht den eigenen Befindlichkeiten. Wichtig sind das Leben, die Individualität oder Geschichte eines Künstlers oder Genres. Das führt zu einem motivierten und intimen Verhältnis zwischen dem Schreibenden und dem von ihm Beschriebenen. Die Titelgeschichten handeln nicht mehr von den Konstruktionen der Literatur, sondern von Fame- und Fangeschichten. Der Journalist trifft den Autor, Künstler oder Schauspieler. Das ist schon der ganze Text. Den Anekdoten fügt man eigene Anekdoten hinzu. Meet and greet. Oft hat man den Eindruck, dass der Wille zum Interview die fest angestellten oder freien Fragesteller so sehr beherrscht, dass sie ganz vergessen haben, was sie eigentlich fragen wollten. Harun Maye. 13.11.2011, 17.15 Uhr. Cronenberg, A Dangerous Method. Jung, Freud, Spielrein. Hingerissen von den Bildern, Jungs zunehmendem Schwachsinn, Freude an meiner eigenen gedankenlosen Konsumentenhaltung. Und schon wieder Viggo Mortensen nicht erkannt. Nach Herr der Ringe und Eastern Promises der dritte Film, wo Lars mir hinterher erklären muss, wo Mortensen war. 17.11.2011, 17 Uhr. Halt auf freier Strecke von Dresen. Geschichte eines Mannes mit Hirntumor, die mich, wie ich dachte, nachdem ich den Trailer gesehen hatte, kalt lassen würde. Zu weit ab vom eigenen Erleben. Der Film beginnt mit einem Fehler. Mit nichts weiter als dem MRT in der Hand diagnostiziert der Arzt ein Glioblastom. Aber dramaturgisch natürlich völlig richtig, denn sofort ist man drin in der Hölle. Lars, Marek und Julia neben mir, Cola und Snickers in den Händen, und dann erscheint auf der Leinwand der Wartesaal mit den roten Metallsitzen, auf denen ich wenige Stunden zuvor selbst noch gesessen und gewartet habe. Virchow-Klinikum, Südring 5, Untergeschoss. Die Ärzte sind Ärzte, die Schwestern sind Schwestern. Novalis dreht sich um Milan Peschels Kopf herum und dann einmal ganz unter dem Metalltisch hindurch. Interessant, kriegt man unter der Maske gar nicht mit. Schlimmste Stelle? Der Besuch der Eltern direkt nach der Diagnose. Um Normalität bemüht, nehmen sie auf dem Sofa Platz und schildern die Herfahrt im Auto. Eine ihnen den Weg versperrende Baustelle, die Schwierigkeiten, um die Baustelle herumzufahren, die glücklicherweise ausgezeichneten Autofahrfähigkeiten des Vaters und so weiter und so fort. Ich habe es bisher immer vermeiden können, meinem Gegenüber mitten im Gespräch den Rücken zuzuwenden und schreiend wegzulaufen oder ihm ins Gesicht zu schlagen, aber dass das auch in Zukunft so bleibt, kann ich nicht garantieren. Ich sterbe und du erzählst mir ungefragt deinen ganzen nicht enden wollenden langweiligen Lebenslauf, Mädchen auf irgendeiner Party. Ein Bekannter, der den Befund kennt, spaziert zur Tür herein und erklärt, was für riesige Fortschritte die Medizin in den letzten Jahren gemacht hat. Schwester, Brustkrebs, was die jetzt schon alles können. Wirklich erstaunlich, das wird schon wieder. Und dann gute Besserung. Ja, dir auch. Und keiner stellt eine Frage. Keiner von diesen Herumschwallern stellt eine einzige Frage. Janko, den ich kaum kenne, der beide Eltern durch Krebs verloren hat, kommt jedes Mal beim Fußball auf mich zu und fragt, wie es mir geht. Und dann sage ich, gut geht es mir, weiter nichts. Und das ist eine solche soziale Wohltat, einfach die Meldung, dass er weiß, was da ist, dass da was ist und dass ich weiß, dass er es weiß. Mehr braucht es gar nicht. Das Gute an diesem Film ist, dass er so scheiße ist, dass er einen überhaupt gar nicht erst berührt, schreibt ein Rüdiger Suchsland in der FAZ. Vielleicht auch mal das Hirn untersuchen. Man kann sich, wie gesagt, allerdings auch Melancholia angucken und nähert sich dem, was Dresen objektiviert, dann von der anderen Seite. 19.11.2011, 15.13 Uhr. Ein herrlicher Ball, sagte er zum Grafen. Nichts fehlt hier. Es fehlt der Sinn, gab Altamira zur Antwort. 23.51 Uhr. Mit Katrin in Cheyenne. Guter Film. Dann trauriges Gespräch über unsere Urlaube in Fuerteventura und Sizilien, die ich so toll fand und sie, wie sich jetzt herausstellt, scheiße. Oder mein Verhalten. Meine Asozialität in der zwanghaften Arbeitsfixierung, das Gestöhne vor dem Rechner den ganzen Tag und mein von mir selbst offenbar nicht bemerktes Desinteresse an allen anderen. Aber haben alle anderen nicht auch den ganzen Tag in ihre Rechner geschaut? Versucht, Klarheit über Mail zu bekommen, wie immer gescheitert. 22. 20.11.2011, 10.31 Uhr. Der einfachste Weg zu gutem Stil? Sich vorher überlegen, was man sagen will. Dann sagt man es einfach und wenn es einem dann zu einfach erscheint, kann das zwei Gründe haben. Erstens, die Sprache ist nicht aufgeladen genug von ihrem Gegenstand oder der Gedanke ist so einfach, dass er einen selbst nicht interessiert. In diesem Fall löscht man ihn. Was oft schwierig ist, denn das glaubt der Laie ja meist nicht, dass ihn die eigenen Gedanken nicht interessieren. Im anderen Fall schraubt man etwas rum, ist sich aber bewusst, dass mit Syntaxverkomplizierung und Thesaurus noch kein Text gerettet wurde. Wobei einfach jetzt nicht schlicht bedeuten soll. Wir alle kennen hochkomplizierte, verschachtelte Texte, die großartig sind. Aber solange man nicht bewiesen hat, dass man einfach kann, kann man auch nicht kompliziert. So sinngemäß mein Deutschlehrer in der 5. Klasse. Jahre nachdem ich die Schule verlassen hatte, fand ich einmal ein Aufsatzheft wieder, in dem Herr Suck mir seitenlang Stilfehler angestrichen hatte, plus Erklärung, wie es besser ginge, Kommentar insgesamt länger als der Aufsatz. Aber die 4 in Deutsch machte es mir schwer, ihn ernst zu nehmen, und ich entschied mich dafür, ihn für das zu halten, wofür ihn die meisten anderen auch hielten. Einen aus dem Weltkrieg mit leichtem Tremor und permanentem Kopfschmerz zurückgekehrten, etwas irren Liebhaber von Literatur mit ausschließlich letalem Ausgang, einen Mann mit einem Faible für Schach und Marschmusik, der zitternd den Mittelgang auf- und abrannte, unaufmerksame Schüler mit ruckartigen 180-Grad-Drehungen und gebrüllten Fragen aus ihrem Mittagsschlaf weckte, der mit Tafelkreide warf, in der 6. Kleist durchnahm und von Stil sprach. Der einzige Lehrer in meiner ganzen Schulzeit, der von Stil sprach. Und auch eine Ahnung hatte, wovon er da sprach, wie das Aufsatzheft beweist. Hätte ich auf ihn gehört, ich hätte 10 Jahre meines Lebens gespart. Er starb, bevor mein erstes Buch erschien, hat mich sehr geschmerzt. Im 5. Klässler damals nur ein Gemisch aus Furcht, Verachtung und dem nicht fassbaren Gedanken, wie einer leben kann mit einem permanenten Kopfschmerz, ohne sich umzubringen. In seinem Unterricht herrschte absolute Stille, wie sonst nur noch bei Fleischhauer. Da war es genauso still, auch ohne Kreide werfen. Falls er zufällig noch lebt und ebenso zufällig hier mitliest, von Hammurabi über Solon bis zur Schlacht bei Leuktra kann ich das alles noch im Schlaf. Erste Aufgabe in der ersten Geschichtsstunde meines Lebens: Wenn 1 Zentimeter auf einem Bandmaß 1 Jahr entspricht, wie lang muss das Bandmaß sein, um die Dauer des Bestehens unseres Sonnensystems anzuzeigen? 45.000 Kilometer, mehr als einmal um die Erde. Rechne aus, die Länge der Strecke, die auf dem Bandmaß rot eingefärbt werden muss, um die Anwesenheit des Menschen auf diesem Planeten zu veranschaulichen. 10 Kilometer. Die ersten Höhlenmalereien? Vor 300 Metern. Kreuzigung eines Mannes in Palästina? 20 Meter. Dein eigenes Leben? 10 Zentimeter. Hätte mir damals einer gesagt, weitere 35 oder 36 kämen noch, was hätte ich getan? Hätte es mein Leben verändert? Die populäre, akademische, theologische und auch im Science-Fiction gern und oft gestellte und immer wieder mit Nein beantwortete Frage, ob die Kenntnis des eigenen Todeszeitpunkts wünschenswert sei? Doch, würde ich sagen. Doch. Ist wünschenswert, segensreich. Eine Belastung, aber eher ein Segen. Nicht für Kinder natürlich. Aber wenn machbar und mit Erreichen der Volljährigkeit, Besuch im Genlabor, dann ungefähr ausrechnen, dann planen, dann leben. Könnte man sich viel Quatsch ersparen. 16 Uhr. Mit C, Lars und Passig in Tyrannosaur, reiner Gewaltfilm, durchgeheult. Entweder stimmt mit mir was nicht mehr oder mit dem Kino. Ich sehe nur noch gute Filme. 25.11.2011, 12.21 Uhr. Letzte Bestrahlung. Die dreiteilige Maske wird mir in einem Plastiktütchen mitgegeben, damit bei Bedarf weitergestrahlt werden kann. Abschlussgespräch mit dem Arzt. Kein Schwindel, keine Schmerzen, keine Nebenwirkungen. Nichts außer leichter Müdigkeit? Bei 3 Antiepileptika, auf deren Beipackzettel jeweils Müdigkeit an erster Stelle steht, vielleicht kein Wunder. Und dann nochmal die Statistik, bitte? Ja, wie gesagt, da zeigt das Bild so eine Linie, die langsam nach unten geht und dann immer weiter abwärts. Ich meine in meinem Fall jetzt speziell. Nach 5 oder 6 Jahren Erfahrung mit dieser Methode, und dann machen Sie ja jetzt mit dem Temodal weiter und bei Ihrem Alter und Allgemeinzustand 10 bis 12 Monate, würde ich sagen, in etwa. Bis zum Tod oder bis zum Rezidiv? Bis zum Rezidiv. Das ist zu viel. Wenn man gern Gefühle hat, gegen deren ausagiert werden man nichts unternehmen kann, ist Hirnkrebs eine tolle Sache. Den Arzt beeindruckt mein Herumgespringe wenig, der hat vermutlich schon anderes gesehen. Ich selbst hatte mir 3 bis 4 Monate zusammengegoogelt. Da könnte ich ja noch 2 Bücher schreiben, wenn ich wollte. Komischerweise will ich gar nicht mehr. Ich habe fast 20 Monate durchgearbeitet, weil ich musste. Jetzt muss ich nicht mehr. Also schreibe ich nicht mehr. Schon praktisch seit dem 4. November nicht mehr. 26.11.2011, 18 Uhr. Carnage, 8 Punkte. Ich mag das, wenn Sie im Film so reden. Die Virtuosität, mit der eine friedlich-soziale Situation unter vernünftigen, intelligenten Erwachsenen im Dialog über die Klippe geschoben wird. Die technische Schwierigkeit, das glaubhaft zu machen. Hier und da holpert es, aber wie auch nicht. Es wird ja das im Grunde Unmögliche versucht. Allein Walz kann man alles in den Mund legen. Dieses sensationell schmierig-unschmierige Lächeln, während sich Winslet und Foster ohne Arme fuchteln und schreien, längst nicht mehr zu helfen wissen. Woran erinnert das nochmal? Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Mit 15 oder 16 zum ersten Mal gesehen, prägender Film, wie man so sagt, unglaublicher Lichtblick damals. Erster Ausblick auf eine von mir immer herbeigesehnte Zukunft. Die Dominanz des Gedankens, die Geschwindigkeit des Denkens in einer Gesellschaft hemmungsloser Zyniker, vom Ironieapparat immer sofort wieder kassierte Sentiments und der gerade dadurch umso sichtbarer werdende, lächerliche und vielleicht auch wieder gar nicht so lächerliche Wille zum Drama, zum Pathos. Raus aus der Konvention mit aller Gewalt, raus aus dem Leben, das ich bis dahin als einziges kennenzulernen Gelegenheit gehabt hatte. Ein Astronom, der sein Teleskop zum ersten Mal in den Sternenhimmel richtet. Film vor ein paar Jahren wiedergesehen, leider schlecht gealtert. Gegen das Gewollte und Unnatürliche der Eskalation können auch Taylor und Burton nicht anspielen, dachte ich, schrieb ich gerade. Zur Kontrolle einige Schnipsel auf YouTube nachgeguckt. Die Taylor, mein Gott, diese Stimme. Werde ich mir nochmal angucken müssen. 27.11.2011, 13 Uhr. Sonnigster November aller Zeiten. Baden mit Mütze. Wie schon die letzten Male der Schmerz im Nacken, der mich lähmt und nach einigen Metern umkehren lässt. Keine Ahnung, was das ist. Dem Restkörper macht die Temperatur nichts aus. Im Wasser stehen und hin und wieder untertauchen, aber auch ganz schön. 29.11.2011, 23.49 Uhr. Mit Kopfschmerzen erwacht, trotz Kaltduschen nicht aufgewacht, Tag im Bett verbracht, nichts gegessen. Zeitverzögerte Folgen der Strahlen vielleicht. 2.12.2011, 20 Uhr. Zwei Tore geschossen, eins mit der Hacke. Trotzdem unglücklich, sehe nur noch einen Korridor, Spielbewegungen gar nicht, zweimal mit Daniel zusammengeknallt. Auf dem 300 Meter langen Weg von der Halle bis zur Kneipe verlaufen. 5.12.2011, 18 Uhr. Thermen im Europacenter, C., Julia, Holm, Evers. 6.12.2011, 16.30 Uhr. Und was machen Sie jetzt? Fragt Dr. Vier, dem ich Sand mitgebracht habe. Nichts. Was ich machen wollte, habe ich gemacht. Zwei Romane fertig, zwei weitere Romanruinen bleiben liegen. Ein Buch mehr oder weniger. Und die hoffnungsfroh mitgeteilte 10-Monats-Prognose des Strahlentherapeuten wird vom Gesichtsausdruck Dr. Viers auch nicht bestätigt. Könnte länger sein. Könnte auch deutlich kürzer sein. Okay. 19.45 Uhr. Jane Eyre von Fukunaga. Gut, solide. Aber meine Lieblingsszene fehlt. Die niedrigste, Instinkte befriedigende, ausführliche Erhöhung Jane Eyres auf Kosten Miss Ingrams. 12.12.2011. 22.11 Uhr. 250 Milligramm Temodal, 7 Tage, dann 7 Tage frei und so weiter bis zum Ende. Oder bis das Knochenmark den Geist aufgibt, was vermutlich auf selbe hinauskommt. 16.12.2011, 13.14 Uhr. Es schneit. 17.12.2011, 14.26 Uhr. In meinen Mails fehlt hier und da das Wort Ich. Auch in Mails von anderen übersehe ich die drei fatalen Buchstaben immer mal. Keine Ahnung, was mein Gehirn da weiter rausmeldet. Ich hab's ja begriffen. Test 1, 2, 3, ich. 19.45 Uhr. Mit E in Submarine. Immer noch die gleiche wie vor 10 Jahren. Kennt Depersonalisation als Folge schwerer Depressionen. 19.12.2011. 12.49 Uhr. Der nächste Schwachkopf in Nordkorea. Filmempfehlung: Team America. Frisium 5 102, Keppra 1500 101, Lamotrigin 50 101, Temozolomid 250 001. Die Halluzinationen im Sichtfeldausfall haben sich zurückgebildet, was nicht nur Vorteile hat. Ich laufe wieder vermehrt in Gegenstände, wo ich zuvor den Gespenstern ausgewichen bin. 23. 20.12.2011, 13.36 Uhr. Ich plane ein Unternehmen, das kein Vorbild hat und dessen Ausführung auch niemals einen Nachahmer finden wird. Ich will vor meinesgleichen einen Menschen in aller Wahrheit der Natur zeigen, und dieser Mensch werde ich sein. Ja, gut. Aber mit seiner Prätension, seinem Mangel an Furcht vor Tabubrecherei, der Selbstinszenierung und dem Geplapper segelt Rousseau doch einige Galaxien weiter am uneinlösbaren Anspruch vorbei als der fast zeitgleich schreibende Carl Philipp Moritz. Ich erfinde nichts, ist alles, was ich sagen kann. Ich sammle, ich ordne, ich lasse aus. Im Überschwang spontaner Selbstdramatisierung erkennbar falsch und ungenau Beschriebenes wird oft erst im Nachhinein neu beschrieben, Adjektive werden ausgetauscht, Neuerinnertes kommt hinzu. Aber nichts wird erfunden. Das Gefasel von der Unzuverlässigkeit des Gedächtnisses und der Unzulänglichkeit der Sprache spare ich mir. Allein der berufsbedingt ununterdrückbare Impuls, dem Leben wie einem Roman zu Leibe zu rücken, die sich im Akt des Schreibens immer wieder einstellende, das Weiterleben enorm erleichternde, falsche und nur im Text richtige Vorstellung, die Fäden in der Hand zu halten und das seit langem bekannte und im Kopf ständig schon vor- und ausformulierte Ende selbst bestimmen, und den tragischen Helden mit wohlgesetzten, naturnotwendigen, fröhlichen Worten in den Abgrund stürzen zu dürfen, wie gewohnt. 23.12.2011, 19 Uhr. Bei den Eltern. Mail eines anderen Glioblastoms, die ankündigt, die letzte zu sein. 2 Stunden im Regen spazieren gegangen. Glasmoorstraße, Hofweg, Grüner Weg, wo ich vor 26 Jahren ging, in einer ähnlichen Nacht, Strommasten und Mond über mir, schreiend. Egal. Alles entsetzlich egal. 24.12.2011, 14 Uhr. Die Bumerangs, die im Keller meines Vaters noch lagern, geworfen, auf dem Sportplatz am Süd, wo ich auch Bredfeld zum letzten Mal begegnete. Fast alles über Tuning und Anstellwinkel vergessen. Auch mit langem Rumprobieren nur die schlichtesten Geräte 3 oder 4 Mal gefangen. Nieselregen, böiger Wind. Im kleinen Carré Fußball gespielt gegen meinen Vater. Er gewinnt 20-19. 28.12.2011, 19.19 Uhr. Erinnerung. Mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Süd, wo ich jeden Dienstag das Mädchen, in das ich hoffnungslos verliebt war, aus der Ferne sehen konnte. Ich Handball, sie Volleyball. Sommerliche Wärme, große Aufregung. Und dann plötzlich dieses Geräusch. Baustelle? Schutzblechlose? Zweig in den Speichen? Endlos lange Sekunden, um zu begreifen, dass das Klackern aus meinem Mund kam. Ich konnte die Zähne zusammenbeißen, dann war es weg. Und wenn ich wieder locker ließ, Kastagnetten. Schlotternde Knie, klappernde Zähne, markerschütternde Schreie. Der ganze Kosmos der Angst- und Panikreaktionen war mir immer viel weniger aus der Sprache, über die ich mir selten Gedanken machte, als aus Comics bekannt. Wasserpfütze zwischen den Füßen, Wackelstriche um die Knie, klacker, 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 neben den lose im Mund herumwürfelnden Zähnen. Und meinen Körper diese auf Entenhausen beschränkt scheinenden Phänomene unkontrolliert reproduzieren zu sehen, war jedes Mal fast genauso entsetzlich wie das eigentliche Geschehen. 2.1.2012, 11.30 Uhr. Nachsorgegespräch. Status Epilepticus. Chemobrain. Die offenbar nicht zu unterschätzenden Einflüsse der Psyche bei den durch Gabe von Zytostatika allein nicht erklärlichen und noch lange nach der Gabe wirksamen Zustandsverschlechterungen des Krebspatienten. Sie arbeiten? Dann arbeiten Sie weiter. Den ganzen Tag am Rechner? Was für ein Rechner? MacBook? Sowohl mit dem Bildschirm als auch mit dem Zustand seines Patienten ist Dr. Badakhshi sehr zufrieden. 4.1.2012, 22.36 Uhr. Endlich wieder geschrieben, währenddessen die ganze Zeit Wulfs Selbstdemontage verfolgt. Abends auf dem Weg von C zu mir aus der Burger King-Ausfahrt hinter der S-Bahn Tiergarten kommt ein weißer Kleinwagen. Ich sehe ihn, ich könnte bremsen, aber mir scheint, er bremse auch. Außerdem habe ich Vorfahrt. Doch er bremst nicht. Mitsamt Fahrrad und einer Drehung um die horizontale Achse katapultiert es mich auf die Straße. Nichts passiert, erster Gedanke. Nichts gebrochen, elegant abgerollt. Zwei Frauen steigen aus. Zusammen mit Passanten setzen sie mich auf den Bordstein. Ich spucke Blut. Ich habe mir auf die Zunge gebissen. Sie wollen die Polizei rufen. Auf keinen Fall Polizei, keine Polizei, kein Krankenwagen. Alles in Ordnung, sage ich. Bestens. Ich will sofort weiter den idiotischen Wulf in den Abendnachrichten sehen. Die Beifahrerin lacht die ganze Zeit hysterisch, hüpft über die Straße, fasst mich an und freut sich, dass mir nichts passiert ist. »Ich bin so froh«, ruft sie, »ich bin so froh.« Dann kommt die Polizei. Man fährt mich ins Virchow-Klinikum. Ich kann das linke Bein nicht beugen. »Reden Sie mit mir«, sagt der Notfallmann. »Wissen Sie, was ein Glioblastom ist?« »Nein«, weiß er nicht. Er legt mir eine Halskrause an. Ich schreie vor Schmerzen. Er nimmt sie wieder ab. 7-mal Röntgen. Oberschenkel nicht gebrochen, nur riesige Prellung. Halswirbelsäule nicht luxiert, wie vermutet. Dafür Schultereckgelenksprengung. Nachts holt Lars mich ab. Gelächter. Du schon wieder, hier schon wieder. Und bringt mich zu C.